Ja, wo Isaac vorhin von Guten Morgen, liebe Gemeinde, sprach, habe ich geschmunzelt. Aber so aus eigenen Erfahrungswerten, Isaac, kann ich dir sagen, für so einen Studenten ist 18 Uhr schon mal morgen, ne? Genau. Da bist du vollkommen auf der richtigen Wellenlänge. Das Bild, was ihr gerade seht, war vom Berlin-Marathon. Ein Arbeitskollege von mir ist dort mitgelaufen und ich hatte kurz mal geschaut, welche Zeit er hat und auch geschaut, mal kurz in den Livestream reingeschaut und die berichteten gerade von einem Punkt, wo eine Frau ein Schild hochhielt und ihren Freund, Ehemann, Bruder, wen auch immer grüßte. Jedenfalls grüßte sie einen, der Micha heißt. Und da habe ich gedacht, jetzt guckst du mal, dass genau abwischt, wenn das Bild scharf gestellt ist. Und siehe da, es ist mir geglückt. Ich wusste gar nicht, dass ich auch in Berlin Fans habe. Ja. Jahresrückblick. 2017 neigt sich unweigerlich dem Ende zu. Und was ist damit nicht alles verbunden mit einem Jahresrückblick? Wäre es doch nur so einfach, Altes hinter sich zu lassen, wie wir den Kalender von 2017 entsorgen. Zum Jahresende macht man gerne einen Rückblick. Wie viele Kilometer ist man mit dem Auto, dem Rad gefahren? Wie viele gelaufen? Wie oft kam man durch die Bibel? Kam man überhaupt einmal durch die Bibel? Auf einem Konzert trafen konnte ich ein Ehepaar aus Reutlingen und zum Jahresende schenkt er seiner Frau immer ein Fotobuch. Immer ein Fotobuch von dem Jahr, was sich zu Ende neigt. Da er sein Smartphone immer dabei hat, ist ein leichtes Unterfangen für ihn, überall und immer Bilder zu machen von dem, was gerade passiert. Aber, sagte seine Frau, dann sitzt er Tage dran, das Fotobuch fertigzustellen. Das Schöne daran ist, sie kann an jeder Zeit das jeweilige Jahr immer nochmal Revue passieren lassen. Zum Jahresende resümiert man gerne das letzte Jahr, aber man resigniert dann ungern. Ein Jahr hinterlässt Spuren in unserem Leben. In einem Jahr können auch wir Spuren hinterlassen, wie immer sie auch aussehen. Erinnern wir uns noch an Samis gute Vorsätze, die er uns letztes Jahr Silvester, also 2016, für 2017 gegeben hat oder welche Vorsätze er sich nehmen wollte. Ich habe nur so grob gewusst, dass er mit den ganzen Vorsätzen von 2011, 12, 13, 14, 15 noch gar nicht fertig geworden ist. Und hier ist das Original. Jetzt weiß ich auch, wo du deine Quelle hast. Mein Ziel für 2017 ist es, die Ziele von 2016 zu erreichen, die ich mir für 2015 gesetzt habe, weil ich mir 2014 vorgenommen habe, das zu erledigen, was 2013 geplant war, weil ich es 2012 nicht geschafft habe, die Ziele von 2011 umzusetzen. Bei diesem Optimismus, den uns Sami letztes Jahr gegeben hat, fragt man sich, soll ich mir überhaupt Ziele setzen? Was wäre denn ein lohnendes Ziel oder lohnende Ziele fürs kommende Jahr, für die kommenden Jahre? Obwohl ich in der Bibel keinen Fünfjahresplan sehe für mich oder für generell, wo man in 5 Jahren, in 10 Jahren sein möchte. Aber gibt es Ziele für 2018, an denen wir täglich arbeiten können, ohne alles andere zu vernachlässigen, weil wir uns nur noch auf unsere Ziele konzentrieren müssen? Es wäre doch schön, Ziele zu haben, die uns im täglichen Leben weiterbringen, die uns im täglichen Leben fördern. Dazu wollen wir einen Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief lesen, 2. Korinther 6 ab Vers 14 bis 7,1 unter dem Thema Mein persönliches Neujahr. Geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das wären doch mal Ziele oder ein Ziel. Drei mögliche Fragen kann man sich dazu stellen. Erstens, welche Verheißungen, von denen Paulus hier spricht, sollen mich dazu ermuntern? Zweitens, will ich das überhaupt, mich selbst reinigen? Und damit ist jetzt nicht Duschen oder Baden gemeint. Drittens, und wenn ja, ich will mich reinigen, durch welche Rituale, durch welche Kraft oder wie auch immer? Die Frage nach den Verheißungen, die erste Frage, lässt sich aus Kapitel 6, den Versen 14 bis 18, leicht beantworten. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein und ich werde euch annehmen und werde euer Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das sind die Verheißungen, die wir haben, die Paulus kurz zuvor in seinem 2. Korintherbrief erwähnt hat. Es gibt natürlich noch mehrere Verheißungen, die wir haben, aber bleiben wir einfach mal hier beim Text. Er wird unter uns wohnen und wandeln, wird unser Gott sein, wir werden sein Volk sein. Er wird mich annehmen, mir Vater sein und wir werden ihm Söhne und Töchter sein. Wenn ich diese Verheißungen sehe, stellt sich dann überhaupt noch die Frage nach dem, will ich das überhaupt, mich reinigen? Was wird mir da entgehen? Ich bin halt so, wie ich bin, hat jemand mal gesagt. Da hilft auch kein Reinigen. Nein, du bist nicht so, wie du bist. Paulus spricht hier zu Gläubigen, zu denen, die ihr Leben Jesus bereits anvertraut haben. Lasst uns mal im 2. Korintherbrief das Kapitel 5 aufschlagen und die Verse 14 bis 21 lesen. 2. Korinther 5 ab Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Daher kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Man kann diesen Abschnitt in zwei Sätzen zusammenfassen. Erstens, erster Satz, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte, so bin ich halt, ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Zweiten Satz der Zusammenfassung, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Deine alte Identität, so bin ich halt, das war in Satan. Deine neue Identität ist in Jesus Christus, im Sohn Gottes. Deshalb willst du dich von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und die Heiligung und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Weil was Neues in dir ist und eine neue Identität hat, du diese Verheißung für wahr hältst und nicht nur für halt so ein religiöses Zeug. Nein, du weißt, das ist wahr, das ist echt. Er ist mein Vater. Auf einem Seminar sagt ein Trainer mal zu mir, ja, so sagte er, Sie können aber auch den alten Michael, wenn er wieder auftaucht, begrüßen und wegschicken. Ich brauche dich nicht mehr. Ich kann seinen Ton vielleicht nicht so schön wiedergeben. Am Ende des Seminars fragt da ein anderer Teilnehmer mal den Trainer, gibt es auch so ein Best-of-Sprüche von Ihnen? Ja, Sie können aber auch den alten Michael, wenn er wieder auftaucht, begrüßen und wegschicken. Ich brauche dich nicht mehr. Ist zwar aus dem Zusammenhang des Seminars herausgerissen, aber es passt wunderbar, genauso ist es. Der alte Michael, ich brauche ihn nicht mehr. Aber wenn du gar nicht willst, dich selbst reinigen, stellt sich die Frage dann, bist du wirklich in Christus? Bist du Christ? Zweiter Korinther 5, Vers 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Lässt dich das echt kalt, dieser Vers? Oder wir, die wir gläubig sind, lässt uns das kalt? Wenn man sich das mal durch den Kopf und durchs Herz gehen lässt, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm, heißt es in 2. Korinther 5, Vers 21. Das ist unsere Identität. Wenn du dich für ein Leben mit Christus entscheidest, beziehungsweise entschieden hast. Einen weiteren Aspekt unserer Identität finden wir in Kapitel 6, Vers 16. Und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Überlege doch einmal, was Gott für dich tat. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Gott hat als Richter nicht nur Christus unsere Sünden auferlegt und ihn dann schuldig gesprochen und verurteilt, er hat uns gleichzeitig die vollkommene Gerechtigkeit Christi zugesprochen und uns damit freigesprochen. Das heißt, er rechnet sie, diese Gerechtigkeit, uns so zu, als ob sie zu uns gehöre. Das bedeutet, dass Jesus Christus stellvertretend handelte, als er für uns die Strafe der Sünde übernahm. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, schreibt Paulus, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Allein das ist ja schon so eine Art Paradoxon, etwas Widersprüchliches. Kann es tatsächlich sein, dass die Gnade Gottes in ihrer ganzen Größe wirklich vergeblich an dir und mir wirkt, an dir und mir ins Leere geht, wie sie vergeblich empfangen? Es geht wirklich ganz persönlich um dich, um dein persönliches Neujahr. Und ich möchte dich ermuntern, bekehre dich, so du Jesus noch ablehnst, ihn nicht kennst. Kehre doch um von deinem falschen Weg und lass Neujahr werden in deinem Leben, ein ganz persönliches Neujahr, auch für uns Gläubige. Lass uns umkehren von dem, was falsch war. Wir wissen, jeder für sich, was 2017 wird. Wie wird 2018? Geht der Trott so weiter? Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das so wollen wir uns reinigen meint nicht ein automatisches Verändertwerden, sondern ist ein entschlossenes Tätigwerden im Blick auf meine Heiligung. Schauen wir uns die drei Anweisungen in Vers 1 nochmal an. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, die zweite Reinigung, und drittens die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Wir haben vorhin gefragt und die Frage gestellt, oder ich habe sie gestellt, aus welcher Kraft soll ich das machen? Jesus sagt von sich selber, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Also 2. Korinther 7, Vers 1 vor Augen. Johannes 15, Vers 5. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, im Hinterkopf. Und jetzt darf sich jeder von uns eine Frage stellen. Stellen wir uns etwas Gutes in unserem Leben vor, das in diesem Bereich, 2. Korinther 7, Vers 1, passieren könnte oder sollte. Etwas, das nur durch die übernatürliche Kraft Jesu geschehen könnte. Was könnte das sein? Was wünschst du dir für 2018. Müsst es nicht beantworten, dürft es einmal noch ein bisschen überlegen. Und wenn Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, dann erübrigt sich ja eigentlich schon die dritte Frage. Und wenn ja, dann aus eigener Kraft, die kann man dann mit einem Nein beantworten. Wenn wir ein Tempel des lebendigen Gottes sind, dann wohnt Gott durch seinen Heiligen Geist in uns und er kann nur in uns wohnen, weil wir in Christus seine, sprich Gottes Gerechtigkeit zugesprochen bekommen haben. Diese Zurechnung ist die Grundlage für die fortschreitende Verwirklichung Gottes eigener Gerechtigkeit in unserem Charakter. Mit unseren Gedanken, Klammer auf, gleich Geist, und unseren Werken, in Klammern gleich Fleisch, wachsen wir in der Heiligung, bis wir im Himmel die vollkommene Gerechtigkeit in der Gegenwart Gottes empfangen. Nochmal, wenn wir ein Tempel des lebendigen Gottes sind, dann wohnt Gott durch seinen Heiligen Geist in uns. Und er kann nur in uns wohnen, weil wir in Christus seine, sprich Gottes Gerechtigkeit zugesprochen bekommen haben. Diese Zurechnung ist die Grundlage für die fortschreitende Verwirklichung Gottes eigener Gerechtigkeit in unserem Charakter. Mit unseren Gedanken, gleich Geist, und Werken, gleich Fleisch, wachsen wir in der Heiligung, bis wir im Himmel die vollkommene Gerechtigkeit in der Gegenwart Gottes empfangen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief: Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Heiligung betrifft meinen ganzen Lebensstil, den äußeren wie auch den inneren. Ein Zitat von Gerrit Setzer zu diesem Abschnitt: Sind wir heilig in unseren Taten? Fragezeichen. Sind wir auch heilig? Wie leicht vergessen wir diesen Punkt auch in unseren Gedanken? Zu Beginn stellte ich die Frage, was wäre denn ein lohnendes Ziel bzw. lohnende Ziele? Ziele, an denen wir täglich arbeiten können, ohne alles andere zu vernachlässigen, weil wir uns nur noch auf unsere Ziele konzentrieren müssen. Es wäre doch schön, Ziele zu haben, die uns im täglichen Leben weiterbringen. Wären das drei Ziele? Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung, erstens des Fleisches und zweitens des Geistes und drittens die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Wir hören noch ein Lied.
Von deiner Gnade krieg ich nie genug. Was auf mir lastet, lass ich jetzt fallen. Alles, was ich bin, geb ich dir. Hey, ich suche
Deine Gegenwart ist das Kostbarste, was ich habe. Zieh mich hin zu dir. Deine Gegenwart ist das Kostbarste.